Ich freue mich drauf, wieder ein Evangelium zu studieren. Bericht von dem, was Jesus gesagt hat und getan hat. Weil Jesus ist das Zentrum, worum es geht im Christentum. Darum geht es, ihn kennen, mit ihm leben. Und wenn wir dieses Evangelium jetzt durchstudieren, dann wollen wir uns selbst hineinversetzen in diese Ereignisse. Und wir wollen wirklich da Jesus begegnen in seinem Wort. Und ich finde, gerade das Markus-Evangelium ist besonders spannend. Markus ist das kürzeste Evangelium von diesen vier Evangelien, die es gibt. Markus hat nur 16 Kapitel. Und das ist wirklich das perfekte Evangelium für unsere Fernsehgesellschaft. Für uns, die wir Actionfilme gewohnt sind. Das ist, was Markus uns gibt hier. Er gibt uns so schnelle Schnappschüsse aus dem Leben Jesu. Ganz schnelle Abfolge von verschiedenen Ereignissen. Wenn ihr es durchgelesen habt, was die Hausaufgabe war übrigens, ich frage diesmal nicht, wer es gemacht hat, weil sonst bin ich wieder deprimiert. Aber wer es gelesen hat, ihm ist aufgefallen, dass sehr oft das Wort sogleich vorkommt. Um die 35 Mal. Sogleich. Ein schnelles Buch hier. Also wenn du Actionfilme liebst, dann ist das richtige Buch für dich. Ja, wenn man es durchliest, das dauert ungefähr so lange wie ein Film. Also wer die Hausaufgabe noch nicht gemacht hat, wäre vielleicht mal eine Sache, Fernseher abgedreht zu lassen an Abend und stattdessen, hier, Jesus-Action. Markus-Evangelium durchlesen. Ich kann euch versprechen, ihr werdet viel gesegneter und viel auferbauter sein, als 1,5 Stunden vor der Glotze zu sitzen. Markus hat sein Evangelium so ungefähr Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre geschrieben, also relativ früh. Und er hat sein Evangelium an die Römer geschrieben, an Heiden. Und die Römer, das waren solche Actionfans. Matthäus, das Evangelium, was wir zuletzt, das ist wahrscheinlich auch schon wieder 2 Jahre her, was wir zuletzt studiert haben, da hat Matthäus an die Juden geschrieben. Und sein Ziel war es, den Juden zu zeigen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und deswegen hat Matthäus sehr viele Zitate aus dem Alten Testament zitiert, wo er gezeigt hat, hey, es ist erfüllt. Und wir sehen da immer wieder die Phrase, das und das hat der und der Prophet gesagt oder das und das hat Jesus getan, damit erfüllt wurde, was der oder der Prophet gesagt hat. Matthäus hat uns sehr viel davon berichtet, was Jesus gelehrt hat, was er gesagt hat, der Rabbi Jesus. Wir denken an die Bergpredigt. Markus hat hier ganz andere Betonung. Markus betont nicht, was Jesus gesagt hat, sondern was Jesus getan hat. Und wir finden hier nur 2 Zitate aus dem Alten Testament in diesem Evangelium. Und wir finden überhaupt keinen Bezug zum Gesetz des Alten Testaments. Weil die Leute, an die Markus geschrieben hat, die hatten überhaupt keinen Hintergrund. Die kannten das alles nicht. Er erklärt hier jüdische Begriffe und jüdische Gewohnheiten. Auch das wird uns auffallen, wenn wir hier durchgehen. Matthäus hat uns Jesus als den verheißenen Messias, den König der Juden präsentiert. Markus zeigt uns Jesus als den perfekten Diener. Er zeigt uns ihn als Gott, der Mensch geworden ist, um uns Menschen von unserer Schuld zu befreien und unseren tiefsten Bedürfnissen zu dienen. Ein Schlüsselvers ganz sicher in diesem Evangelium ist Kapitel 10, Vers 45. Da heißt es, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also wir sehen nun hier Gott, der uns so lieb hat, dass er gekommen ist, um uns zu dienen. Es erinnert mich auch an Philipper 2, wo Paulus uns sagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Bedenken wie er, der in der Gestalt Gottes war, der Gott war und es nicht festgehalten hat, sondern er hat sich selbst zu nichts gemacht. Oder er entleerte sich selbst, heißt in anderen Übersetzungen. Und er nahm Knechtsgestalt, ist Mensch geworden Und indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir werden Jesus als liebenden Diener sehen. Jesus in Aktion. Der sehr beschäftigt ist damit, Gutes zu tun und Menschen praktisch zu leben. Der darauf ausgerichtet ist, uns zu erlösen. Und wir werden das sehen in einem Format, das uns entspricht. Das Markus-Evangelium ist sehr leicht zu verstehen. Markus verwendet eine sehr einfache Sprache. Es ist kein sehr ausgefeilter Stil, eher so ein bisschen, naja, roh vielleicht, könnten wir sagen. Das fällt sogar uns auf, wenn wir die griechische Sprache nicht können. Wenn ihr hier durchlest, es fängt fast jeder Paragraph mit dem Wort und an. Ist nicht sehr ausgefeilt. Aber trotzdem sehen wir sehr oft sehr dramatische Details. Also so ein temperamentvoller, schneller, spannender Bericht. Und ich freue mich schon drauf. Und nochmals, versetzt euch selbst in die Menschen, die Jesus hier begegnen, denen er dient. Wenn ihr hier durchlest, wenn wir hier studieren, was denken diese Leute, was fühlen diese Leute? Seht den Ausdruck, der auf Jesu Gesicht ist. Versucht den Ton seiner Stimme herauszuhören, versucht sein Herz zu spüren. Überlegt euch, wie wir seine Jünger sein können, seine Nachfolger, wie wir ihn nachahmen können, ganz praktisch in unserem Leben, während wir hier miteinander in dieses gemeinsame Abenteuer Markus-Evangelium bei uns einlassen und diesen Actionbericht uns reinziehen hier. Also, seid ihr bereit? Lass uns starten. Wir werden uns heute den Vorspann ansehen, der uns unseren Helden oder vielleicht besser gesagt unseren heldenhaften Diener vorstellt. Aber bevor wir das tun, werden wir noch einen kurzen Blick auf das Leben von dem Autor, von Markus selbst werfen, weil das ist auch eine Geschichte, die es wirklich wert ist, erzählt zu werden. In der Apostelgeschichte 12 lernen wir, dass die Mutter von Markus, die Maria, in Jerusalem gewohnt hat. Und sie war offensichtlich recht wohlhabend, hatten ein großes Haus, weil die Gemeinde hat sich dort getroffen oder zumindest oft versammelt. Es ist interessant, dass wir da von der Mutter des Markus lesen. Vielleicht war sein Vater früh verstorben, vielleicht war es eine alleinerziehende Mutter. Vielleicht hat Markus seinen Vater relativ früh verloren. Wir wissen auch, dass die Familie gute Freunde waren mit dem Apostel Petrus. Petrus selbst nennt Markus seinen geistlichen Sohn. Er hat ihn offensichtlich zu Jesus geführt. Und ganz alte Tradition von den Kirchenvätern überliefert uns, dass Markus der Reisegefährte und Jünger, das heißt ein Lehrling im Dienst, Jünger von Petrus war, dass der mit dem Apostel Petrus gemeinsam unterwegs war. Und dass Markus hier in seinem Evangelium das geschrieben hat, was Petrus von Jesus erzählt hat und dass er über Jesus gepredigt hat. Und mich erinnert der Stil von Markus' Evangelium an Petrus. Petrus war so ein Mann der Tat. Petrus hat nicht lange rumgefackelt. Er war oft ein bisschen plump, aber er war sehr leidenschaftlich. Mir ist das Evangelium hier. Erinnert mich auch an die erste Predigt, die der Petrus gehalten hat, an die Heiden, an den Cornelius und seine Familie. Apostelgeschichte 10 sehen wir das, Verse 36 bis 44. Wer mitlesen will, ich lese euch es mal vor. Kurze, knackige Predigt hier. Sagt, das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, spricht von Gott, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Den kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat er am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und dann während der Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dazugehört haben. Petrus hat nicht viele Worte verloren, wenn er gepredigt hat. Gesagt, das ist, was Jesus für dich getan hat. Ich habe es gesehen, ich war dabei. Er wird die Lebenden und Toten richten. Auch dein Leben wird gerichtet werden und deshalb setzt dein Vertrauen auf ihn und lass dich retten von ihm. Markus hat einen ähnlichen Ton, das Evangelium hier. Aber zurück, wir sind bei Markus eigentlich. Markus hat seinen Dienst als junger Mann begonnen mit Barnabas, seinem Onkel, und dem großen Apostel Paulus. Hat die begleitet auf ihrer ersten Missionsreise nach Asien, nach Kleinasien. Und dann ist aber was passiert, aus irgendeinem Grund hat der Markus das Missionsteam verlassen und ist wieder zurückgegangen. Zurück zur Mama. Und dann später, auf der zweiten Missionsreise, der Onkel Barney wollte ihn wieder mitnehmen, aber Paulus hat gesagt, nee, den Markus nehmen wir nicht mit. Der hat uns einmal im Stich gelassen, der ist zu unzuverlässig. Den können wir nicht brauchen. Und dann entstand hier ein großer Streit zwischen diesen beiden Männern Gottes. Onkel Barney hat gesagt, ja, ich will ihn mitnehmen, lass ihm noch eine Chance geben. Hatte das so das Herz für die Jüngerschaft. Und Paulus hatte mehr so das ganze Unternehmen im Blick. Mission hat gesagt, nee, das ist zu riskant. Und kam zu einem Streit. Und das hat dazu geführt, dass sie sich getrennt haben. Und Barnabas ist mit Markus nach Zypern weitergereist und Paulus hat den Timotheus mitgenommen und ist zurück nach Asien gegangen. Aber versetzt euch da rein, könnt ihr euch vorstellen, wie der Markus sich gefühlt hat? In der Situation, er wusste, er hat die Mission verlassen, hat Mist gebaut vielleicht, hat sich als Versager, als Loser gefühlt und dann sagt Onkel Barney, okay, lass uns ihm noch eine Chance geben, komm mit zur nächsten Reise. Und der Apostel Paulus sagt, nee, nicht mehr, nicht ihn. Hat seine Mitstreiter im Stich gelassen und dann wurde er abgelehnt vom Apostel Paulus. Autsch. Vielleicht hatte deswegen der Petrus so ein Herz für ihn. Weil Petrus das wusste, was es heißt, zu versagen. Und eine zweite Chance zu haben. Wir wissen, dass der Paulus am Ende seines Lebens in Rom geschrieben hat an den Timotheus, hat er gesagt, nimm den Markus mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also die Dinge haben sich geändert. Und von dort, von Rom aus, hat Markus wahrscheinlich sein Evangelium geschrieben. Markus hat nicht aufgegeben nach seinem Versagen. Und er ist gewachsen, er ist gereift und Paulus hat ihn letztendlich dann doch geschätzt als einen treuen Mitarbeiter, wo ihn alle anderen verlassen haben, aber er sagt, bring mir den Markus, auf den ist Verlass. Und wunderbar, der Herr hat ihn gebraucht, um sein Leben, sein Werk für uns aufzuschreiben und uns verfügbar zu machen. Und das ist wunderbar. Gott ist ein Gott, der uns nicht aufgibt, wenn wir versagen. Gott ist ein Gott, der eine zweite Chance gibt. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, im Leben von Jona, dem Propheten, der weggelaufen ist von seinem Auftrag, weil er so ein Rassist war und nicht wollte, dass die Assyrer umkehren. Wir sehen es im Leben von Petrus, der Jesus verleugnet hat. Wir sehen es im Leben von Markus. Und deswegen ist es wert, diese Geschichte hier zu erzählen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich als Versager, als Loser oder verdammt vom Feind, weil du weißt, du hast Mist gebaut. Vielleicht fühlst du dich so, als dass Gott dich nicht mehr gebrauchen kann, weil du versagt hast. Wie der Markus oder Weil du Jesus verleugnet hast mit deinem Leben, wie der Petrus. Oder weil du schlicht und einfach rebellisch gewesen bist gegen Gott und sein Wort, wie der Jona. Wenn du an dem Platz bist heute Morgen, dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, Gott liebt dich. Und Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Ja, er ist auch treu, uns zu züchtigen, wenn wir gegen ihn rebellieren und wenn wir auf dem falschen Weg gehen. Selbst wenn er einen großen Fisch bringen muss, der uns verschlingt und dann am richtigen Ufer wieder rauskotzt. Gott ist treu. Aber wenn wir ein bußfertiges Herz haben und uns ihm ausliefern und verfügbar sein wollen und seinen Willen tun wollen, dann wird er treu sein, uns zu vergeben. Und er wird treu sein, uns eine zweite oder eine dritte oder eine vierte auszugeben, einen Neuanfang. Und ich bin so dankbar dafür. Weil ich bin ein Mensch, der versagt hat in meinem Leben, der den Herrn verleugnet hat mit seinen Taten, der missgebaut hat. Und er hat mir vergeben und hat mir eine zweite Chance gegeben. Und ich bin begeistert, ihm dienen zu dürfen. Okay, lass uns das Video starten hier. Das Action-Video und unseren Helden Jesus in Aktion sehen. Vers 1. Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Anfang der guten Nachricht von Jesus, dem Messias. Seht schon, Markus ist kurz und bündig auf den Punkt gebracht. Hat keinen langen Stammbaum, wie wir es bei Matthäus gesehen haben. Er hat uns Jesus als den Messias, als den König präsentiert. Für Könige ist es wichtig, wo die herkommen. Die richtige Herkunft für einen Diener, einen Sklaven ist der Stammbaum uninteressant. Das juckt keinen. Und so sagt Markus einfach, hier beginnt mein Bericht über das Leben Jesu und sein Werk. Und los geht's. Vers 2. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Das ist eigentlich eine Prophetie aus Malachi hier, die er noch einschiebt. Und jetzt in Vers 3, das, was Jesaja gesagt hat, Stimme eines Rufes in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Wenn ein König seine Provinzstädte besucht hat, da hat er Boten vorausgeschickt, die gesagt haben, der König kommt, bereitet den Weg, ebnet die Straßen, füllt die Schlaglöcher aus. Die römischen Straßen waren damals nicht so toll, wie wir es heute kennen, hier asphaltiert. Und so, wenn der König hier durchfahren wollte mit seiner Kutsche, mit seinem Wagen, dann musste die Straße halbwegs in Ordnung sein, befahrbar sein. Und so hat er einen Boten vorausgesandt, der gesagt hat, der König wird kommen. Also bereite den Weg. Und so hatte Jesus einen Vorläufer, Johannes den Täufer, der gesagt hat, bereite den Weg des Herrn. Und er spricht natürlich von dem Weg zu unserem Herzen. Jesus, der Herr, Gott, im Alten Testament steht hier in Jesaja 40 das Wort Yahweh, wenn er sagt, bereite den Weg des Herrn, Jesus ist Gott. Jesus, der Herr, Gott, der Retter kommt. Bist du bereit? Bist du bereit? Die Aufforderung gilt uns genauso für uns heute wie für die Leute damals. Gilt genauso für uns, die wir zurückschauen auf sein erstes Kommen, aber wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Oder wir werden sterben vorher und dann kommt er persönlich für uns oder wir zu ihm. Aber wie auch immer, je nachdem, was früher kommt, es kann jederzeit sein. Jesus wird kommen und wir werden vor ihm stehen und er wird uns richten. Und im Philipperbrief steht, jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich habe gestern oder vorgestern in meiner stillen Zeit in der Offenbarung gelesen. Da ist es jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht und die Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr kommt. Bist du bereit? Bist du in der rechten Beziehung mit ihm? Und das sind wir nur, wenn wir sein Werk für uns angenommen haben, wenn wir unsere Sünden ihm anvertraut haben und uns umkleiden haben lassen mit seiner Gerechtigkeit. Und wir sind nur bereit, wenn wir mit einer ewigen Perspektive leben. Der Herr kommt. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade gerade. So trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. War eine Massenbewegung hier. Wie können wir den Weg des Herrn bereiten? Indem wir unsere Sünden bekennen. Indem wir zu Gott kommen und sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht perfekt. Ich brauche einen Erlöser. Gott kann keinen Selbstgerechten retten. Einer, der versucht, sich zu ihm hinzuverdienen, sich den Himmel durch menschliche Anstrengung zu verdienen. Das ist nicht gut genug. Gott kann einen solchen nicht retten. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, glückselig, glücklich sind die Armen im Geist, die bankrott zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe nichts anzubieten, rette du mich. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Johannes der Täufer ist gekommen und hat gesagt, der Herr kommt. Und die Leute sind hinausgegangen in die Wüste zu ihm und haben ihre Sünden bekannt. Und als äußeres Zeichen dafür haben sie sich taufen lassen. Untertauchen unter das Wasser. So äußeres Zeichen, ich will mich abwaschen lassen von meinem Schmutz und ich will anders leben. Buße, Umkehr. Ist ein Verb, ist ein Tätigkeitswort. Das heißt, abwenden von unserer Schuld, von unserer Sünde, von unserer Selbstgerechtigkeit und uns hinwenden zu Jesus und zu dem, was richtig ist, zu dem, was heilig ist. Und so haben die Leute nicht nur mit ihren Lippen bekannt, sondern sie haben auch ein äußeres Zeichen gesetzt, haben sich taufen lassen. Und wenn es hier in Vers 4 heißt oder spricht von der Taufe, der Buße zur Vergebung der Sünden, dann ist nicht gemeint, dass durch die Taufe unsere Sünden vergeben werden oder dass Taufe uns irgendwie rettet. Nee, das war ein äußeres Zeichen für die Buße, wo Leute gesagt haben, richtig, bekannt, äußerlich, sich untertauchen haben lassen, haben ausgedrückt, ich bin ein Sünder und ich will mich retten lassen von dem Herrn. Und Buße ist das, was den Weg des Herrn bereitet. Das ist eine Vorbereitung. Das Vertrauen auf Jesus und sein Werk für uns allein, das ist, was uns retten kann. Und dafür, darum geht es hier in dem Evangelium. Dafür kam Jesus in die Welt. Er kam, um uns Sündern zu dienen und um uns Sünder zu retten. Aber sein Werk wird nur wirksam für die, die es auch für sich persönlich annehmen. Für die, die bekennen, dass sie Sünder sind. Dass sie einen Erlöser brauchen. Für einen selbstgerechten Menschen kann Gott nichts tun. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. So wie Elia, so ein wilder Mann, war der nicht unbedingt so, wie wir uns dem PR-Menschen oder dem Pressesprecher vom Herrn vorgestellt hätten. War ein wilder Typ, der Johannes. War nicht so ein ehrwürdiger Rabbi. Er hatte auch nicht so diesen seeker-sensitive approach. So sucherfreundlichen Gottesdienst hier abgehalten in der Wüste. Hat offensichtlich noch kein Willow Creek Seminar oder sowas besucht. Nein, er war ein Hippie. War ein wilder Mann mit so einem rauen, stinkenden Gewand. Ich bin im Oktober auf einen Kamel geritten. Ich möchte sowas nicht anziehen. Also ein rauer Mann, raues Gewand, hatte vielleicht noch wilden Rauschebart, Honig im Bart, kleben noch, vielleicht noch ein paar Heuschreckenflügel dran. Und dann hat er mit donnernder Stimme, und ich glaube, ich stelle mir Johannes so vor, mit so wirklich durchdringenden Augen, ich predige, tut Buße. Eine Botschaft, die nicht populär war. Er war nicht so dieser seeker-sensitive, dieser sucherfreundliche Typ. Wir müssen so weit wie möglich wie die Welt werden und unsere Gottesdienste, unsere Botschaft so weit verwässern, dass ja keiner Anstoß nimmt. Ne, so einer war er nicht. War ganz klar. Und trotzdem kamen die Leute hinaus zu ihm in die Wüste. Weil ich glaube, die Leute haben was Echtes gesehen in Johannes dem Täufer. Die Leute wollten nicht Religion, da gab es genug im Judentum. Und die Menschen heute haben auch keinen Bock auf Religion, auf Religiosität. Die Leute wollen Jesus. Und darum geht es, dass wir nicht irgendwie äußerlich religiöse Menschen sind, die vielleicht das Richtige anhaben, unseren schönen Pharisäermantel, das Richtige sagen, sondern dass Jesus real ist in unserem Leben. Und das ist, was Menschen anziehen wird, wenn sie Jesus sehen können in unserem Leben und in unserer Mitte hier. Wir brauchen Botschaft Jesu nicht verwässern, um Leute irgendwie es attraktiv zu machen für sie. Nee, wir wollen nicht irgendwie Pharisäer heranzüchten, wir wollen Jünger Jesu werden und anderen sagen, komm mit, das ist wunderbar, Jesus nachzufolgen und ihn zu kennen. Vers 7. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das war so der primitivste, niedrigste Job, den man sich vorstellen kann. So dreckige, verschwitzte, stinkige Sandalen aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Trotz seiner harten Schale war der Johannes ein sehr demütiger Mann. Er sagt, ich bin dann mal wert, dem, der nach mir kommt, Jesus, dem Messias, dem Retter, die Schuhe zuzubinden. Und ich taufe euch nur mit Wasser. Taufe des Johannes konnte Buße nur sichtbar machen, wo Leute das sichtbar ausgedrückt hat. Aber sagt, nach mir kommt einer, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Taufe des Johannes konnte nicht von Sünden reinigen. Auch nicht Anteil geben an dem Leben Jesu, an dem Heiligen Geist. Noch uns befähigen zu heiligem Leben. Das kann nur Jesus durch sein Werk für uns tun. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Jesus kam von Nazareth in Galiläa, ich mag das. Das ist so stinknormal, was wir hier lesen. Jesus, das war ein gewöhnlicher Name. Ich weiß nicht, was heute so die Namen sind, die populär sind. Kennt sich irgendwer aus?
Florian.
Jesus war der Florian seiner Zeit. Gab es tausende Jesuse damals. Und er war von Nazareth. Nazareth war keine angesehene Stadt. Einer von den Typen, die von Jesus gehört haben, hat gesagt, ja, wer kann von Nazareth schon Gutes kommen? Und er kam aus Galiläa. Galiläa war so am Land. Und diese wirklich religiösen Leute, die in Judäa gelebt haben, die haben die Leute da oben in Galiläa als nicht so allzu geistlich angesehen. Gab es auch viele Heiden, die haben zwar in ihren eigenen Städten gelebt, aber es wurde auch das Galiläa der Heiden genannt. Also Jesus war der stinknormale 0815-Typ. Wenn du dort in der Menge gestanden wärst, am Jordanfluss zu Johannes gekommen wärst, wäre Jesus dir nicht aufgefallen. Jesus war einfach der Zimmermann von nebenan. Vielleicht noch Sägespäne in seinen Haaren, der Arbeiterhose. Und er wurde von Johannes im Jordan getauft. Das ist auch was, was uns erstmal so, naja, ein bisschen seltsam vorkommt. Jesus getauft, Taufe zur Buße. Buße, Sündenbekenntnis ausdrücken. Warum? Musste Jesus umkehren oder Buße tun? Nein, das wissen wir, muss er nicht. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Taufe nicht nur ein äußeres Zeichen ist. In dem Fall christliche Taufe ein äußeres Zeichen für das, was sich in unserem Herzen getan hat, bei der neuen Geburt, dass wir gestorben sind, unserem alten Leben und reingewaschen von ihm und dann auferstanden mit ihm zu neuem Leben aus dem Wasser hinaus. Ist auch ein Zeichen für Identifikation, ist ein öffentliches Bekenntnis, wenn ich mich taufen lasse, wo ich sage, ja, ich identifiziere mich mit Jesus, mit meinem Herrn, mit meinem Heiland. Und wer sich von euch noch nicht hat taufen lassen, nach der Bekehrung, kommt auf mich zu. Wir haben schon länger keine mehr geplant. Wenn das Wetter wärmer wird, geh mal am See. Können das machen, diese Identifikation, dieses Bekenntnis ablegen. Ist eine wunderbare Erfahrung. Im 1. Korintherbrief lesen wir, dass das Volk auf Mose getauft wurde, wo sie durch das Rote Meer durchzogen. Also, sie wurden identifiziert mit ihrem Leid. Also Taufe drückt auch Identifikation aus. Und so, wenn Jesus hier in den Jordan geht, um sich mit dieser Taufe des Johannes, die Taufe der Buße taufen zu lassen, dann identifiziert sich Jesus mit uns Sündern. Ja, er war sündenlos, aber er identifiziert sich mit uns. So wie der Daniel, der ein gerechtes Leben gelebt hat, Fürbitte getan hat für sein Volk in der Gefangenschaft und gesagt hat, wir haben gesündigt und wir haben uns vergangen und wir haben gottlos gehandelt, obwohl er selbst keine Schuld dran hatte. Aber er identifiziert sich mit seinem Volk und tut Buße stellvertretend. Und so hat sich Jesus mit uns identifiziert. Aber er hat sich mehr als identifiziert. In 2. Korinther lesen wir, dass den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott, der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er hat sich nicht nur identifiziert mit uns Sündern, er wurde zu unserer Sünde gemacht, hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können in ihm. Dieser Austausch, meine Schuld auf ihn überwiesen, seine Gerechtigkeit auf mich überwiesen. Also Jesus macht hier ein Statement, wo er in den Jordan hinuntergeht, ein Statement, das sagt, ich bin gekommen, um zu sterben, um euch zu erlösen, um euch zu retten. Erinnert euch an den Schlüsselvers, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Man muss ihm auch mal das Video bestellen im Himmel von der Szene. Das muss man sich bildlich vorstellen. Jesus geht in den Jordan hinunter und der Himmel teilte sich, was immer das heißt. Und der Heilige Geist kommt herunter in Form einer Taube und dann hören wir die Stimme des Vaters, des allmächtigen Gottes, der zu ihm ganz persönlich sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Bis dahin war Jesus nur einer aus der Menge. Aber jetzt ist was passiert, was anders war als bei Simon und Levi und Jakob vorher. Das ist mit denen nicht passiert. Wir sehen den dreieinigen Gott auch hier. Jesus lässt sich taufen, der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf ihn herab. Der Vater spricht, du bist mein geliebter Sohn. Dreieinige Gott ist hier beteiligt. Übrigens, wir haben noch Zetteln hinten, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, über die Dreieinigkeit. Wer da noch welche mitnehmen will. Jesus identifiziert sich mit uns Sündern. Aber er bekommt gleich auch eine Bestätigung vom Vater, der zu ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus war so um die 30, vielleicht ein bisschen älter, so in meinem Alter. Spricht mich sehr an, deswegen diese Stelle. Und der Vater bestätigt ihn, sagt erstens, du bist mein geliebter Sohn. Das sind schöne Worte zu hören vom Vater im Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Seht ihr, der Vater liebt Jesus. Ihr Väter könnt es nachempfinden, denke ich. Vater liebt seinen Sohn. Ich habe, wo ich vor ein paar Jahren in Amerika war, habe ich mal so christliches Fernsehen eingeschalten und da war so ein schwarzer Baptistenprediger und der hat so ganz feurig gepredigt und der hat gesagt, ich habe einen Sohn. aber ich werde meinen Sohn nie für dich geben. Niemals. Das ist mein Sohn, nicht für dich. Gott liebte seinen Sohn. Aber er hat seinen Sohn, den er liebt, für dich gegeben. Das zeigt uns, wie sehr er uns liebt. Das Zweite, was er zu ihm sagt, ist: an dir habe ich Gefallen gefunden. Seht ihr, das könnt ihr zu mir nicht sagen. An dir habe ich wohl Gefallen gefunden. Aber zu Jesus konnte er sagen. Er war der Einzige, zu dem er das sagen konnte. Jesus hat gesagt: ich tue alle Zeit, was meinem Vater im Himmel wohlgefällt. Er hat ein perfektes, ein sündenloses Leben gelebt, 30 Jahre lang. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 30 Jahre lang als Baby, als Kind, in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf. 30 Jahre lang oder mehr. Nie geflucht, nie einen schlechten Gedanken gehabt, nie gelogen, nie ein hartes Wort, nie eine schlechte Einstellung. Sondern immer liebevoll, immer selbstlos, immer hilfsbereit, immer rein und heilig. Und jetzt zu Beginn seines Dienstes spricht der Vater zu ihm und bestätigt ihn und sagt: dein Leben gefällt mir. Dein Leben gefällt mir. Jesus ist der Einzige, zu dem er das je gesagt hat, zu dem er das sagen konnte. Denn dein Leben und mein Leben, das gefällt dem Vater nicht. Das ist nicht perfekt, das ist nicht rein, das ist nicht heilig, so wie er heilig ist. Und das bringt Trennung in unsere Beziehung, das ist, was uns von Gott trennt. Das Wunderbare ist, wenn wir uns bekehren und wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann wird nicht nur unsere Sünde ihm zugerechnet und es weggenommen und wir stehen irgendwie so nackt vor Gott, sondern auch umgekehrt sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben wird uns zugerechnet. Und die Bibel verwendet diesen Begriff eben, wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wir werden identifiziert mit ihm. Die Bibel spricht davon, dass er in uns ist, aber dass wir auch in ihm sind. Wir sind identifiziert mit ihm. Und wenn der Vater auf uns schaut, dann sieht er uns in Jesus. So wie ihr heute Morgen das Stück Kuchen, was ich heute zum Frühstück gegessen habe, nicht sehen könnt. Das ist in mir, seid froh, dass ihr es nicht sehen könnt, das wäre wahrscheinlich kein schöner Anblick, je nachdem in welchem Stadium der Kuchen sich gerade befindet. Aber ihr könnt ihn nicht sehen, weil der ist in mir. Genauso, wenn der Vater uns sieht, obwohl wir in uns selbst eben nicht perfekt und heilig und rein sind wie Jesus, sieht er uns in Jesus. Und deswegen, wenn du in Jesus bist, kann der Vater auch auf dich schauen und sagen: du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter und an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Du gefällst mir. Lass uns Gemeinschaft haben. Wow, deswegen können wir so eine Zuversicht haben zu Gott. Wir können mit Zuversicht, mit Freimut dürfen wir im Gebet zu ihm kommen. Darauf vertrauen, dass er uns hört. Darauf vertrauen, dass er uns annimmt. Erwarten, dass er uns segnet. Nicht wegen uns, aber wegen Jesus. Und weil wir in ihm sind. Und uns sein heiliges Leben zugerechnet ist. Jesus hat sich Taufe mit uns identifiziert. Er hat sich dem Vater unterworfen. Er hat diese Mission, uns Menschen zu erlösen, angenommen. Und der Vater hat ihn bestätigt. Er hat gesagt: du bist mir wohlgefällig. Du bist qualifiziert, die Menschen zu erlösen. Weil es muss ein fehlerfreies Lamm sein, als Opfer für die Sünden. Schon im Alten Testament haben wir diese. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn, um ihn zuzurüsten zum Dienst. Geist kam in Form einer Taube. Es ist wichtig, dass wir verstehen, der Heilige Geist ist keine Taube. Es steht nicht hier, der Heilige Geist kam als eine Taube auf ihn. Ja, Heilige Geist ist normalerweise nicht sichtbar, aber er hat sich sichtbar gemacht. Er kam in der Form wie eine Taube. Ist auch interessant. Steht hier nicht, der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist kam auf Jesus in Form eines Elefanten und drückte ihm Platz. So was dem Wärter im Zoo in Wien passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt, den der Elefant totgedrückt hat. Ja, Herr, hätte es denn wenigstens ein Adler sein können als Bild für den Heiligen Geist? Ja, ein bisschen was Majestätischeres als eine Taube. Ich glaube, Gott wollte was ausdrücken hier. Heiliger Geist in Form einer Taube. Taube steht für Sanftheit, Unaufdringlichkeit, Reinheit des Geistes. Der Heilige Geist wird uns nie vergewaltigen, wird uns nie manipulieren. Aber wenn wir ihm unser Leben öffnen, dann wird er unser Tröster sein und unser Beistand und unser Stärker sein. Auch das passiert hier im Leben von Jesus. Wir wissen von Jesus, obwohl er Gott war, entleerte er sich selbst, verzichtete auf seine göttlichen Eigenschaften bis zu einem gewissen Grad. Hat sich entschieden, seine göttlichen Ressourcen nicht in Anspruch zu nehmen. Zumindest keine anderen, als die auch uns zur Verfügung stehen als Menschen. Er nahm Knechtsgestalt an, er wurde Mensch. Und er lebte als Mensch aus der Kraft des Heiligen Geistes ein heiliges, ein übernatürliches, ein weltbewegendes Leben. Er kam, um zu sterben und zu dienen, aber er war dabei nicht auf sich selbst gestellt. Und das ist eine Ermutigung für uns. Weil dieser selbe Heilige Geist, diese selbe Ressource, aus der Jesus gelebt hat, die steht auch uns zur Verfügung. Und wenn wir uns Gott hingeben, so wie Jesus das hier getan hat, und uns ihm unterordnen, wie er, uns von ihm abhängig machen, dann kann der Heilige Geist unser Leben füllen und beherrschen und uns befähigen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Er kommt in unser Leben, in unser Herz, bei unserer Bekehrung, in der neuen Geburt, und wir können diese wunderbare Gemeinschaft erfahren mit ihm. Aber dann heißt es in der Apostelgeschichte 1,8, da sagt Jesus: Aber ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Diese stärkende Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das christliche Leben ist nicht eine Selbstreformation, wo wir uns abmühen, besser zu werden. Es ist ein Leben aus der Dynamik des Heiligen Geistes, der in uns wirkt und der durch uns wirkt und uns verändert und uns zurüstet, Zeugen zu sein. Jesus hat uns gezeigt in seinem Leben, welche Qualität von Leben möglich ist. Und wir sehen es nicht nur im Leben von Jesus, da sehen wir es perfekt, aber wir sehen es auch im Leben von Paulus, im Leben von Petrus, im Leben von Johannes, von Menschen, die gewillt waren, sich selbst zu sterben und die gesagt haben, das Leben ist für mich Christus. Und wir sehen das bestätigt, diese wunderbaren Dinge, die Gott in dem Leben eines Menschen tun kann, der ihm völlig ausgeliefert und hingegeben ist. Lasst euch ermutigen, lasst euch herausfordern dazu heute Morgen. Ein Leben beherrscht vom Heiligen Geist ist eine wunderbare Sache. Das ist wahre Lebensqualität. Vers 12: Und sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Warum wurde Jesus versucht? 40 Tage lang. 40 ist so eine Zahl. Zeit der Prüfung und des Gerichts. Wir sehen, dass 40 Tage, 40 Nächte geregnet, als die Flut kam. 40 Tage das Volk Israel, 40 Jahre das Volk Israel in der Wüste. Warum wurde Jesus in die Wüste geführt, um versucht zu werden? Musste er geprüft werden? Ich meine, er war Gott. Es ist keine Prüfung, es ist keine Frage, ob er die Prüfung besteht oder nicht. Er war Gott, er konnte nicht sündigen. Ich glaube, erstens hat Gott es getan, um anzugeben mit Jesus. Um ihn auf eine gute Art und Weise herzuzeigen. Guck mal, hier ist mein geliebter Sohn und er steht in der Versuchung. Da hat der Feind keine Chance. So wie bei Hiob. Wo Gott zu Satan sagt, hast du Hiob gesehen, meinen treuen Knecht? Der macht mir Freude, der bringt mir Ehre. Satan sagt, der tut das ja nur, weil du ihn segnest, weil es ihm so gut geht. Und Gott hat zugelassen, Versuchung und Anfechtung und Schwierigkeiten in Hiobs Leben. Aber es war nicht, um ihn zu zerstören oder kaputt zu machen, sondern letztendlich, um anzugeben mit ihm. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und der Vater im Himmel hat gesagt, bist du mein Sohn? Hat den Satan zum Schweigen gebracht, der ihn verklagt hat. Und es hat Gott Ehre gebracht. Und so ist es in unserem Leben, bei diesen Versuchungen, bei diesen Anfechtungen, bei diesen Wüstenerfahrungen, in die Gott uns reinführt, die Gott zulässt in unserem Leben, dann und wann. Lass uns hier als Möglichkeiten sehen, Gott zu verherrlichen. Wir haben die Verheißung, dass Gott uns sagt, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, mehr als wir ertragen können. Wir können nur so weit angegriffen werden vom Feind, wie der Vater es zulässt. Und manchmal haben wir das Gefühl, es ist überwältigend, aber in Wahrheit, nee, er lässt nicht zu, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Ich glaube, das ist ein Grund, warum Jesus hier versucht wurde vom Geist. Vater wollte ihm einfach herzeigen, sagen, hey, Feind einen in die Fresse sozusagen. Zweiter Grund ist, Jesus wollte sich mit uns identifizieren wieder. Mit uns, die wir durch Versuchungen, durch Anfechtungen, durch Wüstenzeiten durchgehen. Wir lesen im Hebräerbrief im Kapitel 4, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus versteht dich, wenn du durch so eine Zeit durchgehst. Und dann heißt es weiter, lass uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus versteht dich in deiner Anfechtung, in deiner Versuchung, in deiner Herausforderung. Und er hat auch hier wieder gezeigt, dass wir siegreich sein können in diesen Zeiten, in der Kraft des Heiligen Geistes. Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du keine Beziehung zu ihm hast, dann bist du ein Getriebener Satans, dann bist du ein Sklave von ihm. Versuchung widerstehen, das kannst du vergessen. Aber im Team mit dem Heiligen Geist, der in dir ist, dann bist du in der Überzahl. Ganz egal, wer gegen dich ist. Da bist du übermächtig und da kannst du bestehen. Und da kannst du den Herrn verherrlichen in diesen Zeiten. Und auch das gibt uns Perspektive, dass wir Gott ehren können damit. Und er wird uns in keiner Versuchung alleine lassen. Wir sind nie allein in der Wüste. Er ist immer bei uns, der allmächtige, uns liebende Gott, Heiliger Geist. Letzter Absatz für heute. Seht schon, wir gehen hier relativ schnell durch. Ich möchte mich nicht zu lange aufhalten bei den einzelnen Dingen, obwohl ich das noch könnte. Aber wir wollen uns ein bisschen den Charakter dieses Evangeliums bewahren. Wir sind hier mit Jesus in einem Actionfilm. Also geht's gleich weiter. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Johannes, der überliefert wurde, ist Johannes der Täufer natürlich. Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr später. Im Kapitel 6 sehen wir mehr Details dazu. Und da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Was ist das Evangelium? Übersetzt heißt die frohe Botschaft. Was ist die frohe Botschaft von Gott? Wir wissen das heute noch klarer als die damals. Wir wissen heute, die frohe Botschaft ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und dass er ein perfektes Leben für dich gelebt hat. Und dass er gestorben ist für deine Schuld. Und dass er auferstanden ist, um mit dir zu leben und sein Leben mit dir zu teilen. Das war zu dieser Zeit noch nicht passiert. Aber was er gepredigt hat, war, die Zeit ist erfüllt. Das Warten ist vorbei. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist in Reichweite. Tut Buße. Ändert die Richtung eures Lebens. Kehrt um. Und glaubt an das Evangelium. Glaubt an Gott. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist greifbar für euch. Also kehrt um und glaubt an Gott. Für uns ist das Evangelium noch klarer. Und sagt der Herr heute, heute ist der Tag der Erlösung. Jetzt ist die Zeit, sich Gottes Herrschaft zu unterwerfen. Siehe, der König hat den Eintrittspreis, Eintrittsgeld in sein Reich schon bezahlt. So, lasst uns die Gelegenheit nicht verpassen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Noch was sehen wir hier. Und ich denke, das ist wichtig. Das Markus-Evangelium ist voll mit Wundern und übernatürlichen Taten von Jesus. Das ist der Fokus von Markus. Aber bevor er da dran geht, werden wir nächste Woche sehen, bevor er da reingeht, uns all diese Dinge zu berichten, will er, dass wir wissen, dass Jesus nicht einen Heilungsdienst hatte. Und dass Jesus nicht in erster Linie ein Wunderwirker war, sondern Jesus war ein Prediger. Er ging umher, predigte das Evangelium Gottes. Das war sein Fokus. Und all diese anderen Dinge waren einfach Beiwerk, die das bestätigt haben. Und das ist auch unser Auftrag. Unser Auftrag als Christen, als Gemeinde ist, die frohe Botschaft zu verkündigen. Das, was Jesus für uns getan hat, sein Wort. Und Jesus sagt, wenn wir das tun, dann werden die Zeichen nachfolgen. Ist nicht der Fokus, ist nicht die erste Priorität, sondern Jesus ist unser Fokus. Das, was er für uns getan hat. Und dürfen wir auch vertrauen, wenn wir beten, dass wir Wunder erleben in unserem Leben. Und wir tun das. Wir müssen mal die Frauen hier, die beten so treu jeden Mittwoch, jetzt bald jeden Montag, können von Wundern erzählen. Wir müssen mal Zeit einräumen, ein Zeugnis zu geben. Jetzt wird Jesus noch sein erstes Jüngerschaftsteam für den Dienst zusammenstellen und dann kann die Action wirklich losgehen. Vers 16, und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und das waren die beiden, die waren Evangelisten. Andreas war mehr so der auf der persönlichen Ebene, individuell Leute zu Jesus gebracht hat, sehen wir im ganzen Evangelien. Petrus war also mehr der Billy Graham. Petrus hat gepredigt zum Pfingsten, 3000 haben sich bekehrt. Er war mehr so der Massengelist. Und es ist schön, dass wir hier sehen, dass Gott uns gebraucht nach unseren Persönlichkeiten und nach unseren Gabungen. Also fühle ich nicht schlecht, wenn der Herr dich nicht zu einem Billy Graham oder zu einem Petrus gemacht hat, dann sei einfach ein Andreas und fülle das aus, was Gott in dich gelegt hat. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Man kann diesen Jungs viel vorwerfen, aber mangelnde Hingabe sicher nicht. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Beiden waren wahrscheinlich Cousins von Jesus. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Schiff und gingen weg ihm nach. Hatte schon Angestellte, hatte Tagelöhner. Also es war ein gutes Unternehmen. Die haben hier was zurückgelassen. Das waren nicht irgendwie arme Fischer, sondern wohlhabende Fischereiunternehmer. Zebedäus und Söhne. GmbH oder was immer. Jesus kannte diese vier Jungs schon von früher. Wir wissen, dass sie ungefähr ein Jahr vorher schon mal eine Zeit lang mit Jesus verbracht haben. Aber jetzt beruft er sie in die Jüngerschaft. Und das will Jesus auch mit uns. Er will uns mitnehmen in dieses Abenteuer Jüngerschaft. Er sagt zu jedem Einzelnen von uns, folge mir nach. Bist du dabei? Amen. Lass uns beten. Jesus, es ist begeisternd, dich zu sehen. Wie du wirkst, was du für uns getan hast, Herr. Wir sind begeistert, hier dieses Evangelium durchzustudieren und dich wieder mal so ganz nah von der Nähe zu betrachten und Dinge, die du getan hast. Das, was so wichtig ist, so zentral ist für unser Leben. Und Vater, ich bete für diese Zeit, dass wir dich wirklich kennenlernen, dass wir Jesus kennenlernen. Noch persönlicher, noch tiefer, noch besser, wo wir ihn beobachten und mit ihm gehen. Und Jesus, ich bete, dass wir das nicht nur in deinem Wort erleben, sondern auch ganz praktisch in unserem Leben. Als deine Jünger, als deine Nachfolger. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns dich erleben. Und deine Wunder in unserem Leben. Deine Veränderung. Darum beten wir. In Jesu Namen. Amen.